Games.
Schön und scharf.
Dienstag, 21 Uhr und wie alle zwei Wochen heißt es heute wieder herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend bei den Chili Gays hier auf Radio Frei, eurer schwul-lesbischen Redaktion.
Und wie immer begrüßen euch natürlich der Yves
und der Jörg.
Und wir haben uns heute auch noch Gäste eingeladen. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das nicht ganz einfach ist, sondern sehr komplex. Und uns schwirrt auch jetzt schon der Kopf, schon von den Vorgesprächen. Wir haben Gäste dazu im Studio, die stellen wir euch gleich vor. Die Chili Gays auf Radio Frei und in dieser Sendung geht es sehr oft um homosexuelle Themen oder wir sagen auch oft ganz verallgemeinernd queer, Gender oder wir benennen das manchmal auch speziell, wenn es um spezielle Themen geht, wie zum Beispiel transident, transsexuell. Wir reden auch über Transvestitismus oder Transvestitismus. Transvestitismus. Wie sagt man das jetzt richtig? Transvestitismus. Und das sind alles Schlagwörter, die sind für sich genommen, bedeuten natürlich was völlig anderes. Wir werden da heute ein bisschen Aufklärung in den Dschungel bringen, den Dschungel der Fachbegriffe. Wir freuen uns dazu, heute Gäste im Studio begrüßen zu können. Da ist als erstes der Falk Steinberg.
Steinborn.
Heute hier in Erfurt nicht mehr unbekannt, denke ich. Du hast schon seit längerer Zeit, arbeitest du ehrenamtlich mit beim Kinderschutzbund, hast auch mit dem Projekt mit dir zu tun, das wir hier in der Sendung auch schon vorgestellt haben. Und ihr habt diese Woche Besuch im Kinderschutzbund, und zwar die Katrin Alter. Schönen guten Abend, ihr beiden.
Hallo.
Ja, danke schön für die Begrüßung.
Katrin.
Da mich die Hörer nicht sehen, möchte ich vielleicht ganz einfach sagen, ich bin das Mädchen mit der tiefen Stimme. Ich hatte durch eine Hormonstörung Stimmbruch. Das kann einer Frau jederzeit passieren, wenn sie auf ihre Hormonwerte nicht achtet. Mir ist es allerdings so etwa im 12., 13. Lebensjahr passiert, dass meine Stimme nach unten gegangen ist.
Und um es halt auch gleich vielleicht vorwegzunehmen, du bist eine Transfrau.
Ja, vom Begriff her. Eindeutig Transfrau.
Kommen wir vielleicht später nochmal zu, was das genau bedeutet. Und du bist auch in Erfurt momentan, man wird dich vielleicht mitbekommen haben, vielleicht auch nicht, in verschiedenen Ämtern, Einrichtungen, dass du unterwegs bist und versuchst, eine gewisse Öffentlichkeit aber zu machen. Und zwar für, muss ich es auf den Zettel schauen, die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. aus Köln.
Ja, ich tue es aber nicht für die Gesellschaft, sondern ich tue es eigentlich hier für den Kinderschutzbund e.V. und für die Stadt Erfurt. Ich bin also hier eine Arbeitswoche hier, um Aufklärung zu machen, um anzubieten, Fortbildung auch für Fachkräfte. Ich habe Besuche bei Krankenkassen heute schon gemacht. Ich war heute schon in der Bürgermeisteramt und ja, es sind verschiedene Ämter und Stellen, die ich einerseits Berührungsängste mit der Problematik und Thematik nehmen will, wo ich erstaunterweise auch festgestellt habe, dass die gar nicht das Projekt mit dir Leben für junge Transgender in einer betreuten Wohneinrichtung in Deutschland erstes, zweite Projekt ist. Es gibt nur in Berlin ein solches Projekt, und ich beschäftige mich mit Transsexualität oder Transidentität von Kindern und Jugendlichen ab dem 6. Lebensjahr schon seit 12 Jahren und musste, als ich begonnen habe, erstaunt feststellen, dass es von Ärzten und auch Universitäten als absurd abgelehnt wird, obwohl die Niederländer erfolgreich schon mit 40 Jahren ihren Kindern, wenn eben Auffälligkeiten wirklich deutlich sind, Leid und Not ersparen können.
Seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren.
Seit 40 Jahren, ja.
Du hast mitgesagt.
Oh, Entschuldigung, nein, seit 40 Jahren machen die schon.
Genau. Ja. Denn das ist ja eine ganz wichtige Sache, dass man also früh die Sachen erkennt. Heutzutage werden immer noch viele Säuglinge, wir hatten es vorhin auch im Vorgespräch, immer noch verstümmelt, ohne Wissen der Eltern, ja, die zum Beispiel zweigeschlechtlich geboren werden. Welcher der Fachbegriffe wäre dann hier korrekt?
Da wäre der Fachbegriff Intersexualität korrekt. Das heißt, wenn biologisch nachweisbar einem Geschlecht üblicherweise nicht zugesprochene Merkmale auftreten, zum Beispiel kann es bei der embryonalen Entwicklung passieren, dass aus den Gonaden Eierstöcke und Hoden sich entwickeln. Das wäre dann eine zunächst Teilzwittrigkeit, wenn sich dann aus den Stammzellen die Prostata oder Gebärmutter herstellen und so weiter. Das kann so weit gehen, dass ein Baby im Embryonalstadium sich hundertprozentig mit beiden Geschlechtern ausbildet. Die Schamlippen wachsen da nicht zusammen, sodass ein Hodensack entsteht, sondern sie bleiben offen, und in den großen Schamlippen links und rechts sitzen dann die Hoden. Und wenn das übersehen wird bei der Geburt, dann hat dieses Kind eigentlich Glück, dann wird es der Natur überlassen, welches Geschlecht sich zuerst in die Geschlechtsreife entwickelt. Das andere innere Geschlecht kommt dann gar nicht in die Geschlechtsreife. Also es kann nicht passieren, dass die Hoden sich zur Samenproduktion entwickeln und man gleichzeitig einen Eisprung kriegt, das kann nicht passieren. Beim Hermaphroditen entwickeln sich entweder die Eierstöcke zuerst zur Geschlechtsreife, dann ruhen die Hoden, ja, oder umgekehrt. Wenn allerdings dann ein Hermaphrodit oder Zwitter später für sich in seiner Identität feststellt, nein, ich möchte nicht das, was biologisch als erstes sich entwickelt hat, leben, ja, wenn ihm dann, nehmen wir an, es hätte sich biologisch zunächst männlich entwickelt, wenn er dann sagt, nein, ich fühle aber mehr meine Weiblichkeit vom Gefühl, von der Gehirnstruktur her, dann kann er sich die Hoden entfernen lassen, dann kriegt er eine kurzzeitige Anschubbehandlung mit Östrogen, dann kommen die Eierstöcke in die Geschlechtsreife und dann braucht kein weiteres Östrogen gegeben werden. Nach einiger Zeit entsteht dann die Periode und jeden Monat der Eisprung, wie bei jeder anderen Frau auch. Mhm. Und das wird wahnsinnig verschwiegen bei uns.
Der Fall ist auch gar nicht so selten, ne? Also es der ist eine relativ, relativ hohe Quote an Neugeborenen werden zweigeschlechtlich geboren.
Also man muss da unterscheiden. Intersexuell, also mit biologisch eigentlich dem anderen Geschlecht zuzuordnete Punkte, haben wir etwa 1 Million Bürger in Deutschland. Mhm. Und 95% davon wird es verschwiegen, weil ihnen gesagt wird, du hast dieses Syndrom oder jenes Syndrom und das können wir behandeln. Dass es sich um eine Intersexualität handelt, wird ihnen permanent verschwiegen. Und sie werden damit eigentlich gegen ihren Willen in eine Richtung behandelt, die die Ärzte für richtig halten. Wirklich, also 100%ige Zwitter, da gibt es keine sicheren Zahlen. Es wird geschätzt, also zwischen eine von 10.000 bis eine von 2.000 Geburten. Es gibt aber noch diese Zwischenstufen, das sogenannte Pseudo-Hermaphroditen, dass sich also die inneren Genitalen weiblich entwickeln und die äußeren Genitalen männlich, obwohl keine Hoden da sind. Ja?
Soweit ja zum Thema Intersexualität, ja, hat es jetzt
abgedeckt. Schon mit einem Vortrag, ja, sozusagen.
Ja, es tut mir leid, okay, liebe Hörer, aber eine gewisse Form von Aufklärung und Begriffsbildung ist einfach notwendig. Genau. Sonst werden sie weiterhin, wenn man sich überlegt, jede 200. Frau, die ein Kind gebiert, wird von den Ärzten belogen über den Zustand des Kindes.
Und bei der Begriffsdefinition wollen wir auch gleich fortsetzen, und zwar ist ja in dem Namen des Vereins kommt ja auch das Wort Transidentität vor. Was bedeutet denn das nun?
Ja, wenn man keinerlei biologische, medizinisch nachweisbare Abweichung findet und ein Mensch eigentlich das sichere innere Gefühl hat, ich bin ein Mädchen, obwohl die Hebamme gerufen hat, hurra, ein Junge, oder umgekehrt, ja, wenn man da also keine medizinisch nachweisbaren Gründe findet, und das für den Menschen selbst aber vollkommen sicher ist, so wie bei mir auch, ich bin ein Mädchen, ja, dann wurde das früher als Transsexualität bezeichnet, aber selbst die Fachgesellschaften sagen, dieser Name war von Anfang an falsch, denn es hat nichts mit Sexualität zu tun, sondern es hat etwas mit Identität zu tun. Das heißt, das innere sichere Gefühl, ich bin ein Mädchen, obwohl die Hebamme gerufen hat und der Körper sich biologisch männlich entwickelt.
Das wäre dann ein Transgender.
Das wäre ein Transident, Transfrau.
Ja.
Oder im umgekehrten Fall, wenn eben ein Kind permanent sich entwickelt vom psychischen und gefühlsmäßigen her als Junge, dann haben wir einen Transmann, ja, transidentischen Mann, ja. Mhm. Transgender ist der Oberbegriff für jede Form der Geschlechtsabweichung, die nicht der sozialen Reflexion entspricht. Wir erleben uns ja in der Wahrnehmung auch der anderen, wie uns die anderen wahrnehmen. Ja? Fühle ich mich wohl, wenn mich die anderen als Mann wahrnehmen? Fühle ich mich wohl, wenn die anderen mich, die Außenwelt, als Frau wahrnimmt? Ja? Und wenn da Abweichungen da sind, inklusive oder ohne biologische Abweichungen, dann ist der Sammelbegriff Transgender eigentlich, so wie ihn die DGTI verwendet, gegeben.
Die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, ja. So heißt auch der Verein, wo du die Bundesvorsitzende bist. Wie ist er denn entstanden, dieser Verein? Und ein paar Sachen, worum er sich kümmert, haben wir jetzt schon mitbekommen. Worum kümmert er sich noch?
Ja, also entstanden ist der Verein dadurch, dass qualifizierte Leute immer wieder festgestellt haben, in den letzten 20 Jahren der Entwicklung von Selbsthilfegruppen, auch Gruppen, die sich dann als Verein gegründet haben und versucht haben, überregional zu arbeiten, dass die immer wieder durch Querschläger, durch verrückte Gedanken und so weiter eingegangen sind, kaputt gegangen sind. Und die DGTI versteht sich als ein Lobbyverein einerseits und als Fachgesellschaft, die einerseits hilft, wenn jemand Selbsthilfegruppen aufbauen will, gibt sie Hilfestellung. Unsere satzungsmäßigen Ziele sind vor allen Dingen Aufklärung in der Politik, in Medien, in der Wissenschaft. Ja, ich bin also auch mehrfach schon zu Universitäten geholt worden zum Erfahrungsaustausch und zu Vorlesungen. Ja. Mitglied kann man bei uns nur werden, bisher, also Vollmitglied kann man nur werden, wenn man qualifiziert Arbeit einbringen kann und die dann auch durchführt und darf dafür so viel Geld ausgeben, wie man will, aber nur sein eigenes. Das heißt, wir sind eine sehr kleine, aber doch anerkannte Gruppe, die eben dort, wo sie geeignete Mitglieder findet, auch vor Ort Arbeit macht. Und da wir hier in Thüringen bisher zum Beispiel niemanden haben, war es für mich selbstverständlich, als ich hörte, dass dieses Projekt mit dir zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen ist, dass ich angeboten habe, dass ich hierher komme zu einer Arbeitswoche, um einfach unterstützend, aufklärend und so weiter zu helfen.
Um jetzt mal auf den Verein zu sprechen zu kommen, ich würde vielleicht noch ein paar Ziele ergänzen, um dann eine Überleitung zu finden. Und zwar sind auch Ziele des Vereins Förderung von Transidenten innerhalb der Gesellschaft. Und zwar auch in dem Sinn, dass man halt dieser Stigmatisierung entgegenwirkt. Und außerdem Beratung, Betreuung ist klar und Reintegration von Betroffenen in die Arbeitswelt.
Richtig.
Und welche von den Zielen habt ihr denn bisher erreicht? In welchem Ausmaß?
Wir haben zum Beispiel erreicht, dadurch, dass das Bundesinnenministerium uns ausdrücklich zugelassen hat, dass wir den sogenannten Ergänzungsausweis ausstellen. Das heißt, Transidenten, Transfrauen, Transmänner oder Intersexuelle, die in einer Übergangsphase sind, noch keine juristische geänderte Anerkennung haben, aber bereits in der neuen Identität, im neuen Geschlecht leben, die können von uns einen fälschungssicheren Ausweis bekommen, der ihre neue Identität bestätigt, in Ergänzung zu den offiziellen amtlichen Papieren. Und dieser Ausweis wird zum Beispiel auch von den amerikanischen Sicherheitsbehörden anerkannt, um dort Diskriminierung bei der Einreise zu vermeiden, dass jemand mit seinem amtlichen männlichen Pass als Frau einreist und dann plötzlich diskriminiert wird, ja, durch Sonderkontrollen oder sowas. Wir haben also von den amerikanischen Behörden ausdrücklich die Bestätigung, dass der anerkannt wird. Und große Reklame braucht man nicht machen. Transsexuelle fahren sicher nicht freiwillig gerne in den Iran, aber auch der Iran erkennt ihn an.
Über weitere Aufgaben und natürlich auch über
weitere Sachen,
deine,
was wir erreicht haben.
Deine persönliche Arbeit reden wir nach einer ganz kurzen Pause.
Ja. Okay. Come on and dance.
So don't stop the music now. We'll be right back. the music, so don't stop the music now. Don't stop the music, so don't stop the music now. Don't stop the music, so don't stop the music now. Don't stop the music, so don't stop the music now.
Ihr hört die Chilligäste auf Radio Frei. Zu Gast bei uns heute Katrin Alter, die Bundesvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Zu Gast eine Woche hier in Erfurt beim Ortsverband des Kinderschutzbundes. Und vom Kinderschutzbund ist auch der Falk da, den wir nachher noch zu einer anderen Aktion befragen, die jetzt nicht direkt damit was zu tun haben. Wir waren jetzt gerade bei den Aufgaben der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Da hast du schon einige Sachen genannt. Ja. Ihr macht aber auch zum Beispiel, habe ich erfahren, werdet ihr zu Rate gezogen, wenn es um Gesetzesänderungen geht, oder?
Ja, das ist so, wie ich war Ende 1999 bis 2000 als Vertreterin der DGTI in einer freien Arbeitsgruppe Geschlecht und Gesetz, wo wir der damaligen Bundesregierung einen Entwurf für ein Transgender-Gesetz vorgelegt hat, das im Gegensatz zu dem transsexuellen Gesetz auch die Rechte von Intersexuellen berücksichtigt. Und wir werden auch jetzt schon, wurden wir das dritte Mal vom Bundesverfassungsgericht zu strittigen Fragen der Geschlechtergerechtigkeit und Gesetzeskonformität zu Stellungnahmen aufgefordert. Und am 6. Dezember vorigen Jahres wurde zum Beispiel das Heiratsverbot von nur namensgeänderten Transsexuellen vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben, obwohl das Bundesjustizministerium und der Familiengerichtstag eindeutig gesagt hat, nein, diese Vorschrift ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Und das Bundesverfassungsgericht ist der Stellungnahme der DGTI und des Lesben- und Schwulenverbandes in allen Punkten gefolgt.
Können wir also eine Änderung des transsexuellen Gesetzes erwarten?
Das transsexuelle Gesetz wird auch jetzt durch das laufende Fahren derartig durchlöchert, dass es nicht mehr anwendbar ist. Wir haben definitiv gesagt, da es sich sowieso nicht diagnostizieren lässt, ob jemand transsexuell ist oder nicht, sondern und die Gutachter eigentlich nur mit hoher Wahrscheinlichkeit und sie glauben, es wäre so, darauf kann man keine Personenstandsänderung begründen. Und bereits 1996 hat das Bundesverfassungsgericht in einem Leitsatz zu einem Urteil klipp und klar gesagt, die Frage, welchem Geschlecht ein Mensch angehört, fällt in den Sexualbereich, der als persönlichstes von der Verfassung geschützt ist und den Staat eigentlich nichts angeht. Und welchem Geschlecht ein Mensch zugehörig ist, kann nur er selbst entscheiden. Und Behörden und Staat haben das zu respektieren. Wir hoffen also, dass es überhaupt kein transsexuellen Gesetz mehr geben wird, sondern dass das Personenstandsgesetz so geändert wird, dass ein Mensch, so wie in den Niederlanden, per Willenserklärung seinen Namen und sein Geschlecht ändern kann, ja, und dann schauen muss, dass er damit leben, richtig leben kann. Er hat natürlich auch Ansprüche auf medizinische Hilfen, soweit sie sinnvoll und notwendig sind. Wenn er dann aber diese Willensentscheidung wieder zurücknehmen will, dann muss er das vor einem Gericht begründen, denn sonst könnte ja jeder einfach, also die Vorstellung, man könnte dann einfach hopsen. Mhm. Die Problematik ist natürlich auch, es gibt medizinisch eigentlich mindestens 86 verschiedene Geschlechter, wenn man sie wissenschaftlich definieren will. Und juristisch braucht man mindestens 7 verschiedene Geschlechter, um dem Grundgesetz gerecht zu werden und den Menschenrechten.
Ich darf vielleicht nur
eins sagen. Ja. Der Artikel 3 des Grundgesetzes ist in sich selbst verfassungswidrig. Da steht nämlich im Absatz 1, alle Menschen sind gleich. Im Absatz 3 steht, dass niemand wegen seines Geschlechtes bevorzugt oder benachteiligt werden darf. Und im Absatz 2 steht, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das heißt, nur die das eindeutige geschlechtliche Bild Frau und Mann, Intersexuelle, die ja von Natur aus abweichen, dürfen also diskriminiert werden. Und wenn das innerhalb eines Verfassungsartikels schon ist, also ich weiß, dass der derzeitige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Papier, furchtbar erschrocken ist, wie ihm das mal vor Augen geführt wurde.
Wir wollen aber auch noch ein bisschen was zu deiner Person erfahren, wie du dazu gekommen bist, zu dem, was du jetzt machst, halt, dass du halt Menschen schon in gewisser Weise aufklären möchtest, halt, über Intersexualität, Transidentität und weiter. Du bist 1945 im
Februar geboren.
Wo? Welcher Stadt?
In Herrnhut. Das ist südlich von Dresden, Brüdergemeinde Herrnhut. Meine Mutter war mit meinem zweijährigen Bruder auf der Flucht, im achten Monat schwanger, um mich bei ihrer Freundin in Bayern etwas sichererem Terrain zur Welt zu bringen. Ich war aber einfach zu neugierig. Als wir am 10. Februar in Dresden mit dem Treck ankamen, wollte ich das Spektakel mitkriegen. Die Wehen haben also eingesetzt. Meine Mutter wurde mit meinem Bruder von Dresden nach Herrnhut verlegt. Dort bin ich dann am 12. geboren und am 13. ist Dresden ja bombardiert worden und es hat nachweislich aus dem Dreck, mit dem meine Mutter unterwegs war, weil wir in der Nähe von der Frauenkirche untergebracht waren, niemand überlebt. Und zu meinem 60. Geburtstag hat meine Schwester mir vorher noch einmal bestätigt, dein 60. ist ja nicht nur an sich was Besonderes, sondern für unsere ganze Familie, denn wenn du nicht so neugierig gewesen wärst, auf die Welt zu kommen, gäb's ja die ganze Familie nicht. Dann lief als Kriegskind, natürlich als Flüchtlingskind, mein Leben zunächst von erzieherischen, erwachsenen Einflüssen unbedarft. Die Erwachsenen hatten was anderes zu tun, als sich um die Erziehung kleiner Kinder zu kümmern. Von optischen Aussehen haben die Erwachsenen immer gesagt, ach, wärst du so ein hübsches Mädchen geworden. Mir hat man die Grammatik nicht beigebracht. Ich habe mich auch wie ein Mädchen gefühlt. Die anderen Kinder haben mich auch beim Spielen und in allem wie ein Mädchen behandelt.
Wir durften von dir vorhin ein Jugendfoto sehen mit deinem Bruder und da ist auch von der Pose her kann man das erkennen.
Ja, es sieht aus auf dem Bild wie Brüderchen und Schwesterchen und ich bin auf dem Bild des Schwesterchen und Leute, die wissen, dass ich ja als Mann bis zu meinem 49. Lebensjahr in der Rolle gelebt habe, also ich sage immer, ich habe wie ein Schauspieler von Kind auf gelernt, wie ich mich verhalten muss, damit ich nicht ständig von irgendwelchen Leuten schikaniert, gemobbt oder von den Eltern in der Erziehung drangsaliert wurde. Aber ich habe mit 21 geheiratet. Meine Frau hat kurz nach der Ehe, und ich habe ihr dann auch gleich die Annullierung angeboten, von mir erfahren, dass ich mich nicht wie ein Mann fühle, sondern eigentlich mehr wie eine Frau. Das war für sie zunächst mal ein Schock. Sie hat aber dann gesagt, nee, ich habe dich ja lieben gelernt. Über die Frage, ob wir vielleicht lesbisch sind, brauchten wir uns keine Gedanken machen, denn juristisch war ich ja männlich und sie weiblich, also durften wir heiraten. Meine Frau wurde bloß immer beneidet von ihren Schwägerinnen um diesen emanzipierten Mann, der für Babypflege und Kinderfragen, denn wir hatten auch sehr früh zwei Kinder, ich wurde mal an einer anderen Stelle gefragt, ja, wenn du Kinder gezeugt hast, müsstest du doch wissen, was du bist. Sag ich, wo steht denn geschrieben, dass eine Frau, wenn sie biologisch zeugungsfähig ist, keine Kinder zeugen darf? Ich kenne hunderte zeugungsfähiger Frauen und gebärfähiger Männer. Ja. Es passt nur nicht in unsere Klischees, weil uns eingeredet würde, es gäbe nur Adam und Eva und nur männlich und weiblich, obwohl bereits bei einer großen Veranstaltung der bekannte katholische Moraltheologe auf die Frage, gibt es mehr Geschlechter als männlich und weiblich, spontan sofort geantwortet hat, selbstverständlich, es gibt viel mehr Geschlechter als männlich und weiblich, nur weil wir nach A und B zuordnen, tun wir es. Ja, wir haben uns ja auch bei der Frage, ist Homosexualität was Krankes oder was Natürliches, auch verdammt schwer getan. Und so müssen wir uns daran gewöhnen, dass es keine wissenschaftliche und keine juristisch gültige Definition von Geschlecht gibt. Ja gut, ich konnte also aufwachsen, der Pol, dass ich nicht psychisch irgendwie verquast worden bin, war eben, weil es meine Frau mitgetragen hat. Es gab sogar Phasen, wo wir ohne unsere Kinder in Urlaub gefahren sind, zu Hause, Mann und Frau im Auto, ja, ein paar Kilometer später saßen plötzlich zwei Frauen am Auto, am Urlaubsort hatten zwei Frauen das Zimmer gebucht. Ja, und auf der Heimfahrt mussten wir uns halt rechtzeitig wieder umziehen und mussten darauf achten, dass wir von diesem Urlaubsort nicht so viel schwärmen, dass unsere Kinder auch mal mit hin wollen, weil man uns ja an diesem Urlaubsort nur als zwei Frauen kannte. Das waren natürlich so die Highlights, obwohl es für meine Frau natürlich auch nicht immer leicht war.
Wann haben es denn eure Kinder erfahren?
Meine Kinder haben es erfahren, als die Tochter 17 und der Sohn 18 war. Da hatte ich mich dann geoutet und es hat aber dann trotzdem nochmal zig Jahre gedauert, bis ich dann in Köln 1994 von einem Tag auf den anderen gesagt habe, ich habe die Schnauze voll, ich verkleide mich nicht mehr als Mann. Und wenn die Gesellschaft formal nur Männer und Frauen kennt, kann ich doch nichts dafür, dass ich heute als Frau lebe. Es ist doch das Problem der Gesellschaft. Hätte sie eine andere Alternative angeboten, könnte ich vielleicht noch überlegen, so gibt's gar keine Alternative. Und dann bin ich eben bereit, der Gesellschaft zu helfen, mit ihren Problemen fertig zu werden, die sie sich selber schafft.
Und das hast du dadurch getan, dass du eine geschlechtsangleichende Operation eingegangen bist?
Geschlechtsangleichende Operationen. Ärzte können keine Männer und Frauen herstellen. Ja. Ich habe natürlich auch aufgrund der Biologiekenntnisse, die ich habe, gewusst, dass jeder Körper, egal ob männlich oder weiblich, wenn er Testosteron kriegt, zum Bartwuchs und Stimmbruch in der Lage ist, und wenn er Östrogene kriegt, das Brustwachstum möglich ist und die Fettverteilung sich weiblich verändern kann. Diese Möglichkeit habe ich natürlich in Kauf genommen. Und weil es bei uns so wenig vollbärtige Männer gibt, war es natürlich auch für mich notwendig, dass die Epilation durchgeführt wird, dass der Bartwuchs, der durch Hormone eben nicht mehr wieder weggehen kann, genauso wenn es Östrogen fehlt, die Brust nicht wieder weggeht, ja. Also musste der Bart weg. Ich habe zu meinem Doc gesagt, ja, wenn 10% der Frauen Bart hätten, dann wäre das für mich kein Grund gewesen für eine teure Epilation. Und diese Vorstellung, eine geschlechtsangleichende Operation würde ein Geschlecht ändern, ist also eine kulturelle Fiktion. Mhm. Es ist eine genitale, prothetische Angleichung mit körpereigenem Material, damit man auch mal an Nacktstrand gehen kann oder in eine Nacktsauna. Ansonsten hat eigentlich kein Erwachsener in meine Unterhose zu schauen. Ich habe zu Hertha Dobrindt-Melin, die damals Justizministerin, in einem Gespräch mal gesagt, wenn die genitalangleichende Operation eine Voraussetzung für gesetzliche Änderungen sein darf, dann muss es per Gesetz verboten werden, dass Erwachsene in der Öffentlichkeit unten herum bekleidet rumlaufen. Denn wenn sie was anziehen, verschleiern sie da, ja damit ihr Geschlecht.
Wir kommen hier auch gerade wieder an ein Thema, was ja für euren Verein, für eure Gesellschaft wichtig ist, also wo ihr euch auch drum kümmert, diese Widersprüche in den Gesetzen aufzudecken zum Beispiel und klar zu machen.
Zum Beispiel, ja.
Ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen, was vielleicht für viele Leute erstmal sehr heikel klingt. Also ihr setzt euch auch dafür ein, dass man eben diese Intersexualität oder auch eine Transsexualität schon sehr, sehr früh also erkennt, erstmal akzeptiert sowieso, aber auch erkennt bei Kindern und denen die Möglichkeit gibt, also sehr früh dieses Geschlecht zu leben oder eventuell sogar schon zu korrigieren. Also korrigieren, soweit man das, was du eben der mit also, Operation gesagt hast, überhaupt so nennen kann. Ne?
Nein, es geht um was anderes. Mhm. Ich habe in meinem Sachbuch Gleiche Chancen für alle Anfang 2000 erstmals in Deutschland auch ein Kapitel veröffentlicht über Transidentität bei Kindern und in diesem Rahmen natürlich auch gesagt, also es gibt nicht nur intersexuelle Abweichungen, die man beim Kind schon sieht, sondern es gibt auch die Identitätsabweichung, die man beim Kind, wenn man sie ernst nimmt, schon erkennen kann. Natürlich kann es vorkommen, dass ein Junge, weil jetzt als nächstes Kind ein Mädchen geboren wird und vorher waren nur Jungen, plötzlich ja das Mädchen, endlich ein Mädchen in der Familie, der Junge sich zurückgesetzt fühlt und dann auch so wahrgenommen werden möchte wie sein kleines Schwesterchen. das also quasi eine Verhaltensphase hat. Also er möchte auch Mädchen sein. Wenn das aber eine Verhaltensphase ist und man versucht, es nicht zu unterdrücken, sondern Räume zu geben unter Umständen, na gut, wenn wir heute auf den Spielplatz gehen, dann darfst du wie dein kleines Schwesterchen auch ein Kleidchen anziehen. Wenn das nur eine Verhaltenssache ist, also nichts mit der Identität zu tun hat, dann kommt das Kind sehr schnell drauf, wenn's geduldet wird, macht's eigentlich keinen Spaß und die anderen Kinder verhöhnen mich bloß. Das heißt, also wenn das Phasen sind von ganz normaler kindlicher Entwicklung und man das nicht unter Druck, sondern auch spielerisch mit Angeboten verbindet, dann kann man rauskriegen, ist das jetzt eine permanente Identitätsfestlegung, denn die Identität wird schon vorgeburtlich festgelegt. Bloß das Baby kann bei seiner Geburt nicht sagen, Hebamme, schau mal bitte zwischen meine Ohren und nicht zwischen meine Beine. Ja, ich fühle mich als Mädchen, obwohl ich einen Pimmel habe. Ja. Also ich habe da eigentlich relativ ausführlich auf das holländische Modell, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, eingehend Hinweise für Ärzte, Kindergärten, Eltern gegeben, dass man da Differenziertes betrachten kann. Und wenn es bis zum Beginn der Pubertät noch immer völlig unklar und diffus ist, gibt es die Möglichkeit, dass man durch pubertätshemmende Medikamente bei gleichzeitiger sorgfältiger kinderärztlicher Beobachtung des Wachstums die geschlechtliche Pubertät hinauszögern kann, damit das Kind noch mehr Zeit, Entwicklungszeit bekommt, um klar zu sein, okay, trotz Mädchen laut Hebamme fühlt sich und lebt als Junge und ist auch stabil. Und dann muss man natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt, man kann die geschlechtliche Hormonentwicklung nicht ewig unterdrücken. Irgendwann muss dann entschieden werden und da hat das Kind eben ein hundertprozentiges Mitspracherecht, ob es mit den biologisch, nach den äußeren biologischen Genital, mit den Medikamenten jetzt die Anschubbehandlung gemacht wird, damit sich das natürliche Geschlecht über die Hoden entwickelt, zum Beispiel, oder ob Östrogene von vornherein gegeben werden, damit sich die Hoden gar nicht erst in die Geschlechtsreife kommen, damit gar kein Stimmbruch passiert, damit der Bartwuchs gar nicht erst manifestiert wird und dass dieses Kind dann von Anfang an, eben wenn es sich weiblich fühlt, trotz vorhandener Hoden leben kann. Operative Eingriffe, will ich nur ganz kurz noch sagen, sollten generell erst gemacht werden, wenn der Körper biologisch ausgewachsen ist. Das kann beim einen Jugendlich bei 16 sein, das kann bei einem anderen bei 19 noch nicht erreicht sein. Das darf man nicht von irgendwelchen Altersgrenzen abhängig machen, sondern das muss man von den biologischen Entwicklungsgrenzen abhängig machen.
Mir schwirrt schon langsam die von, also.
Ja, gut, ist. Ja.
Das nicht.
Manchmal klingt es.
Wir lassen das erstmal.
Manchmal klingt es wie ein Fachvortrag, das tut mir auch leid, aber auf der anderen Seite, manche Sachen müssen ganz klar dargestellt werden.
Und ich denke, wir könnten auch noch stundenlang weiter erzählen, aber du bist ja noch hier in Erfurt und du hältst auch zwei Vorträge, wo man da nochmal, wenn man jetzt zugehört hat, genauer nachfragen kann und darauf kommen wir dann nach der nächsten Musik und einer kurzen Pause. My life is based on reason. There
Die Chilligas auf Radio Frei, heute mit Studiogästen, und zwar Katrin Alter war zu Besuch hier von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität und hat uns ausführlich über die Arbeit und über die Anliegen des Vereins berichtet. Sie ist zu Gast eine Woche hier in Erfurt bei dem Kreisverband. Jetzt hatte ich eine Kommune einfach mal bei dem Kreisverband des Kinderschutzbundes, und das ist der Falk hier. Und ihr habt natürlich noch einige Termine zu bewältigen diese Woche.
Ja, genau, da wir in der glücklichen Lage sind, dass die Katrin diese Woche bei uns im Kinderschutzbund Erfurt zu Gast ist, wollen wir das natürlich auch nutzen, um die notwendige Aufklärungsarbeit zu leisten. So wird am Donnerstag um 17 Uhr im Red Rocks, also im Jugendbüro der PDS, ein Vortrag stattfinden, natürlich mit anschließender Gesprächsrunde. Und danach geht's weiter im SWIP um 20 Uhr, da wird auch nochmal die Katrin Stellung nehmen und alle Fragen der Interessierten beantworten zum Thema Transsexualität, Transidentität.
Und unsere Hörer und Hörer sind natürlich auch herzlich dazu eingeladen, dorthin zu gehen. Falk, du hast auch noch etwas anderes momentan, ein Projekt, ein kleines, am Laufen über den Kinderschutzbund hier in Erfurt, und zwar einen City Guide. Ich habe das hier gerade so in den Händen, du hast es auch auf dem CSD Straßenfest letzten Samstag verteilt. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, der City Guide, Queerfort, wie er heißt, ist ein weiterer Schritt des Deutschen Kinderschutzbundes hier in Erfurt, sich mehr den schwulen, lesbischen, bi- und transsexuellen Jugendlichen zu richten oder sich ihnen zu widmen. Der Queerfort ist eine Art Aufklärungskampagne, kann man sagen, wo Jugendliche, die sich schwul, lesbisch, bi- und transsexuell fühlen, Angebote finden, an die sie sich wenden können, wenn sie sich unsicher sind, wenn sie Hilfe oder Beratung brauchen. Da ist zum Beispiel das Wohnprojekt mit ihr dabei, was ja auch vom Deutschen Kinderschutzbund hier in Erfurt ins Leben gerufen wurde und betreut wird. Es finden sich aber auch ganz viele andere Angebote, wie zum Beispiel auch eure Radiosendung Die Chilligays, dann das Café in der AIDS-Hilfe, das SWIP, ebenso der Jugendverband Lambda. Und diesen Flyer haben wir einfach gemacht, weil es ganz wichtig ist, auf die wenigen Angebote, die wir leider nur haben, verstärkt aufmerksam zu machen, um den Jugendlichen eine Anleitung zu geben, Hilfestellung zu geben, wo sie sich denn hinwenden können.
Hm. Habt ihr vor, das zu erweitern oder wo kann man das beziehen? Zwei Fragen auf einmal, fangen wir mit der ersten an.
Also ich fange mal an, wo man das beziehen kann. Und zwar gibt es das zum einen dann im Internet als Internetversion unter www.kinderschutzbund-erfurt.de. Da wird es zur Verfügung stehen. Ansonsten liegen auch die 2000 Flyer hier im Stadtgebiet aus. Zum Beispiel in der Bibliothek sind sie schon vorhanden. Dann werden sie auch teilweise an Schulen verteilt. Und um auf deine zweite Frage einzugehen, ja, das soll erweitert werden. Beim CSD Straßenfest hat sich so in den Gesprächen mit anderen Vereinen, als auch anderen Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen herauskristallisiert, dass man sowas eventuell auch für Thüringen gestalten sollte, um hier verstärkt noch etwas Arbeit zu leisten.
Mhm. Machst du das Projekt allein oder brauchst du noch Mitarbeiter? Also
Der Queerfurt
rhetorische Frage, glaube ich.
Ja. Der Queerfurt Guide ist entstanden allein in meiner Regie, sag ich mal. Aber wenn wir jetzt sowas für Thüringen planen, dann ist natürlich jegliche Mithilfe willkommen. Dann kann man sich über den Kontakt auf der Internetadresse vom Kinderschutzbund gern an uns wenden und seine Informationen mitteilen. Wenn man dann denkt, oh, ich habe hier ein tolles Projekt, was ich anbiete, ist aber noch nicht so bekannt, müsste publiziert werden, dann immer an den Kinderschutzbund in Erfurt wenden. Wir versuchen das dann in angemessener Form auch in einen thüringenweiten, ich sag mal, Bundesland-Guide unterzubringen.
Mhm. Vielen Dank.
Ich möchte vielleicht gerade zu der Sache, die Falk gerade gesagt hatte, ergänzen. Ich bin unter anderem auch deswegen hier, denn ich habe vor 2 Jahren in Dresden geholfen, das Projekt Respekt beginnt im Kopf mit ins Leben zu rufen und zu gestalten und zu befürworten. Dieses Projekt beschäftigt sich mit Aufklärung an Hauptschulen und Berufsschulen und dann auch Realschulen, Gymnasium. Aufklärung im Unterricht über die Vielfalt von Geschlecht und Sexualität, um einfach von der Erziehung, von der Schule her durch Aufklärung mehr Respekt zu schaffen. Denn wenn wir bei den Jugendlichen und Kindern nicht anfangen, dann unsere Erwachsenen erreichen wir teilweise nicht mehr, weil sie einfach schon in gefestigten, starren Bahnen ruhen und wir hatten auch schon Gespräche, dass man möglicherweise auch dieses Projekt spezialisiert auf die Thüringer Verhältnisse hier anbieten sollte. Und das ist also auch einer der Gründe, warum ich hier in Thüringen bin.
Eins der Anliegen seit Jahren auch vom Christopher Street Day ist zum Beispiel die Bildungsarbeit in den Schulen, wo das mit runterfällt, ja. Die ja völlig unterbelichtet ist. Das war fast schon ein gutes Schlusswort, natürlich nur für heute, denn ich glaube, das hat sehr viel an Diskussionsbedarf noch aufgeworfen, was wir heute gehört haben von euch, von dir, von Katrin Alter, von der Bundesvorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Du bist noch eine Woche hier, wünschen dir natürlich auch einen schönen Aufenthalt in Erfurt und auch noch weitere gute Gespräche mit Leuten.
Und wer noch mehr lesen will, der kann unter www.dgti.org sich auf das umfangreiche Informationsangebot, was wir bieten, stürzen.
Ihr könnt diese Sachen natürlich wie immer, diese Links auch auf unserer Homepage dann von den Chilligays abrufen. Da werden wir das veröffentlichen nochmal, www.chilligays.de. Da habt ihr alle Kontakte und Adressen. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause. Ich danke euch erstmal an dieser Stelle, ja, Katrin Alter und Falk Steinborn. Habe ich es jetzt richtig gesagt?
Ja.
Ich danke euch nochmal an dieser Stelle, verabschiede euch schon. Danke, dass ihr da wart. Wir machen eine kurze Pause und haben noch ein paar kleine Nachrichten für euch.
Schaffen wir die denn noch?
Klar. I don't need to need you. Tell me what to do. Tell me what to say. Don't you wanna help me? Tell me what to do. Help me find a way. If I was not me, I would hate me too. Just like you do. I don't need to need you. Tell me what to do.
never win. I don't need to need you. Never win.
Christopher Street Day in Jerusalem findet statt. Die Jerusalemer CSD-Veranstalter vom Open House haben sich mit der städtischen Polizei auf die Austragung der Parade am 10. November geeinigt. Zuvor war der für den 11. September angesetzte CSD von den Behörden verboten worden. Die Polizei hatte das damit begründet, dass sie einen Tag vor dem jüdischen Neujahrsfest nicht genügend Kräfte zur Verfügung hätte, um die Parade zu schützen. Die Veranstalter des Open House vermuteten aber einen politischen Hintergrund, da sich die konservative Stadtregierung in den vergangenen Jahren wiederholt gegen den CSD ausgesprochen hatte. Vor Gericht einigten sich die Kontrahenten jetzt einvernehmlich. Nach dreistündigen Verhandlungen unter der Aufsicht eines Richters beschlossen das Open House und die Polizei, die Parade auf den 10. November zu verschieben. Die Polizei sicherte ausreichenden Schutz für die Teilnehmerinnen zu. Open House-Vorsitzende Noah Sattat nannte das Ergebnis einen bedeutsamen Sieg. Das sei all denen zu verdanken, denen ein demokratisches und pluralistisches Israel eine Herzensangelegenheit ist. Uruguay will eheähnliche Verhältnisse gesetzlich absichern. In Uruguay sollen eingetragene Partnerschaften eingeführt werden. Der Senat hat bereits ein derartiges Gesetz verabschiedet und laut Senatorin Margarita Perkovic ist die Zustimmung im Repräsentantenhaus nur Formsache. Das vorgesehene Gesetz erlaubt sowohl hetero- als auch homosexuellen Paaren, die Partnerschaft einzutragen, wenn die Heiratswilligen mindestens 5 Jahre zusammengelebt haben. Das Gesetz gewährt die gleichen Rechte wie eine Ehe, erklärt Perkovic. Mit dieser Initiative erkennen wir Rechte an, die vorher unklar waren und bei denen Richter unschlüssig waren, wie sie entscheiden sollen. In Südamerika haben bislang nur die argentinische Provinz Rio Negro, die Stadt Buenos Aires sowie der brasilianische Staat Rio Grande do Sul eingetragene Partnerschaften anerkannt. Kilmi. Wie verschiedene US-amerikanische Zeitungen Mitte August meldeten, haben die Streitkräfte der USA im vergangenen Jahr insgesamt 726 Soldaten und Soldatinnen wegen homosexueller Veranlagung gefeuert. Die Entlassenen hatten gegen das noch unter der liberalen Präsidentschaft William Clintons ausgebeidoverte Gebot Don't Ask, Don't Tell dahingehend verstoßen, dass sie sich selbst als homosexuell zu erkennen gaben. Weder das Rumsfeld-Ministerium noch das Weiße Haus wollten zu diesen Zahlen Stellung beziehen. VertreterInnen der Schwulen- und Lesbenbewegung waren da weniger zurückhaltend und bezeichneten die Entlassungen als neuen Höhepunkt einer Diskriminierungspolitik. Vielleicht sind die Gründe aber auch ganz anderer Natur. Denn die meisten Entlassungen gab es gerade in Einheiten, deren Angehörige in den Irak abrücken sollten. Konfrontiert mit der Möglichkeit, künftig nicht mehr in schicken Uniformfummel die Tundenbars und Lederkneipen unsicher machen zu können, sondern fernab der Heimat für God's Own Country abzunippeln, dürften sich viele der zuvor in ihrem Closet zur glücklichen Uniform schwuchteln, ihre Sexualität besonnen haben. So konnten sie nicht nur dem Fronteinsatz entgehen, sondern sich auch noch als Opfer eines repressiven Systems positionieren. Dass sie über Jahre hinweg nichts dabei fanden, auf Zivilisten zu schießen oder als Aushängeschild einer aggressiven Weltmacht zu fungieren, bleibt in einer solchen Märtyrerrolle praktischerweise auf der Strecke.
Chili Gaze. Chillen und scharf.
Und damit sind wir also jetzt am Ende der Sendung Chili Gaze. Bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr die Wiederholung hört, dann sind natürlich die Veranstaltungen, die eben angekündigt worden sind, schon vorüber. Ihr hört jetzt gleich nach den Chili Gaze Step on It und in der Wiederholung Novosti, das Nachrichtenmagazin. Und wir weisen auch nochmal auf unsere Homepage hin, www.chiligaze.de.
Wie immer mit Doppel L und zwei I's. Ganz einfach zu merken.
Ganz einfach Schaut zu drauf. Merken. Das waren für euch hier im Studio, neben den Gästen natürlich der Yves
und der Jörg.
Wir wünschen euch eine schöne Woche, eine schöne zwei Wochen. Wir hören uns nämlich in 14 Tagen wieder. Tschüss.
Tschüss.
Gut.
Schön und scharf.